Weihnachten. Ein Kind verändert die Welt. Guten Abend und herzlich willkommen zum Kirchenfester im Radio Beo. Heute gehört ihr das Bibelgespräch vor Weihnachten. Eingebettet in das damalige Weltgeschehen kommt Jesus auf die Welt. Unscheinbar, weit weg von den Machtzentren. In einem Stall oder in einer Grotte steht sein Wiegeli. Wegen überfüllten Wohnungen und Pensionen findet die Geburt in einem einfachen, schlichten Stall statt. Christus kommt da auf die Welt. Das hat dann viel verändert. Die ersten Augenzeugen waren Hirten, nüchterne Naturburschen, am Rand der Gesellschaft, belächelt von vielen. Aber sie haben sie, glaube ich, wegen von der Botschaft der Engel. Ein Kind hat dann zumal die Welt verändert. Und heute? An diesem Bibelgespräch mitgemacht hat Judith Dummermuth, Offizierin in der Hilsarmee Adelboden-Frutigen.
Weihnachten ist für mich Licht im Dunkel.
Dabei war auch der Tim Henni, Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Adelboden.
Weihnachten ist für mich Freude. Freude über das, dass Gott ist Mensch geworden. Die Freude an diesem wunderschönen Fest mit Familie und all die schönen Brüche, die es da gibt, einander Geschenk geben, der geschmückte Baum, die schönen Erinnerungen aus der Kindheit. All das ist für mich, bedeutet für mich Freude.
Mitgemacht hat hier der Matthias Neufeld aus Interlaken. Er ist leitender Priester im Pastoralraum Oberland.
Weihnachten ist für mich viel zu kurz. Ich genieße diese 2 Wochen Weihnachtszeit mit den schön dekorierten Kirchen, den Krippen, den Weihnachtsbäumen und finde es jedes Jahr schade, dass diese Zeit so schnell vorübergeht.
Am Mikrofon begleitet euch der Andreas Zimmermann durch die ganze Sendung. Für mich ist Weihnachten die feinen Düfte, das wunderbare Schmecken im Haus, wenn Gützli gebacken werden oder kochen, also Gewürz, wo sonst das Jahr vielleicht nicht so brauchen, wie Zimmer, Tennis und so weiter. Und dann, wir haben früher noch am Holzherd immer Kreis verbrennt. Das ist dann noch Geschmack, wo vom Kreis her Familie, die zusammenkommt, die sich trifft, zusammen isst, Zeit hat füreinander. Und die Sonntagsschule mit dem Krippenspiel. Strahlende Kind, das ist für mich Weihnachten.
Thank you.
Radio Beo, ihr hört das Bibelgespräch. Wir reden heute über die Weihnachtsgeschichte, die im Lukas-Evangelium aufgeschrieben ist, im 2. Kapitel. Wir teilen die Geschichte in 3 Teile ein. Zuerst Lukas 2, 1-7, Geburt von Jesus, ist eingebettet in die Weltgeschichte.
In dieser Zeit hat der Kaiser Augustus befohlen, man soll in seinem Reich eine Steuersatzung durchführen. Das ist dann das erste Mal passiert, wo der Quirinius ist Landvogt von Syrien war. Da sind alle auf der Reise, für sich einzuschätzen, jeder an seinen Heimatort. Oder Josef ist von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa gewandert, in die Davidstadt, wo Bethlehem heisst. Er hat darum zu den Nachfahren von David gehört. Dort hat er sich einschätzen zusammen mit der Maria, seiner Brut. Die hat das Kind erwartet. Wo sie dort angekommen, ist die Geburt nachher und sie hat ihren ersten Sohn bekommen. Sie hat ihn gewickelt und in einen Krüpfen gelegt. Es hat darum für sie sonst keinen Platz in der Herberge gehabt.
Der Lukas fährt mit der damaligen Weltgeschichte an, also mit dem Kaiser Augustus, der Volkszählung, und fokussiert ganz auf einen kleinen Stall oder eine Höhle in Bethlehem. Vom grossen Weltgeschehen zum kleinen punktuellen Stall, wo das Kind auf die Welt kommt. Warum wählt der Lukas diesen Einstieg oder was könnte das bedeuten, dass er die Weihnachtsgeschichte so anfängt?
Ich denke, was für einen Evangelist Lukas sehr wichtig ist, dass er Geschichte aufschreibt. Also das ist nicht ein erfundenes Märchen, sondern er schreibt wirklich das auf, was passiert ist. Also das ist wirklich Menschheitsgeschichte, das ist wirklich seine historische Personen, der Kaiser Augustus. Das ist eben nicht ein Märchen, das irgendwie anfängt in einem fernen Land vor langer Zeit, sondern das ist eben in dieser Zeit, wo der Kaiser Augustus befohlen hat und eben die Steuerschatzung war. Und in dem Innen ist die Geschichte, wo Gott sich den Menschen zeigt, ihnen nachkommt. Das ist also wirklich eine Geschichtsschreibung. Also das ist der Anspruch von Lukas, dass er das aufschreibt, was passiert ist.
Und der Lukas ist der Doktor. Und der Doktor, der will ja auch wissen, was, wo, wann, wie, warum. Und darum ist das Wo und Wann ist ihm ganz wichtig, dass das verortet ist und deklariert ist, wie eben Doktor sind. Also ein Arztbericht, da weiss man immer, wo und wann das man operiert oder irgendetwas gehabt hat. Oder eben, wenn das Kind auf die Welt kommt, das ist wichtig gewesen.
Was da geschehen ist, das hat eben einen bestimmten Ort. Das ist in der Geschichte passiert und so kam Gott durch Jesus in die Welt hinein. Ich denke auch, dass das das eine ist, was sehr, sehr wichtig ist. Und das andere ist, dass es schon ein großer Kontrast, der sich auftut zwischen dem Kaiser, dem Augustus. Wenn man den Namen übersetzt, wäre das ja der Erhabene und dem kleinen Kind, das in der Krippe auf die Welt kommt. Und dieser Kontrast zwischen dem, was mit Jesus geschieht und dem, was die Mächtigen auf der Welt wollen, der zieht sich ja dann auch durch die weiteren Evangelien hindurch.
Ein interessanter Gedanke ist ja auch die Geschichte eben in einer Höhle oder Stall oder was auch immer, weil sie keinen Platz sonst hatten. Also sie müssen daher auf Bethlehem wegen der Volkszählung, ihrer Heimatort. Und sie eigentlich, wenn man so will sagen, sie müssen von ihrem Heimatland flüchten, Ort flüchten. Und sie näher auf das Bethlehem, wo hier lebt, kein Platz, kein Mensch will mehr.
Und wenn man sich das vorstellt, dass der König von allen Königen, oder das ist der Kontrast, den du gesagt hast, Matthias, wo Geschichte hinter der Geschichte ist. Im ersten Moment hat man einfach das Gefühl, ja, da kommt ein bares Kind über. Aber das ist ja nicht irgendein Kind, sondern es ist der König von allen Königen, wo die Propheten schon lange angekündigt haben. Und dass der in einem Stall auf die Welt kommt, eben ohne Königswürde, äußerlich sichtbar. Das ist sicher etwas, wo die Leute vielleicht in dem Moment, frage ich mich manchmal, ob sie das begriffen haben. Für uns retrospektiv ist es wie klar, wir schauen zurück und können die Geschichte lesen und wissen, sie ist auch außerbiblisch bestens bezeugt, was alles passiert ist. Und dann ist das die Schwangerschaft gewesen, die ja auch so komplett ungewöhnlich ist. Wie kann man schwanger werden? Das fragt ja Maria, wenn ich gar nie mit einem Mann zusammen war. All die Sachen, das sind so viele Faktoren, die so übernatürlich sind und gleich so im täglichen Leben passieren. Und dass eben der Quirinius, dass der wirklich gegeben hat und so weiter, dass das wirklich so passiert ist.
Ja, genau, man muss sich das vorstellen. Gott kommt in die Welt und es hat keinen Platz für ihn. Und nicht nur das, sondern wir lesen auch im anderen Evangelium, Matthäus, dass der Herodes sogar den Neukönig umbringen will. Also schon von Anfang an ist sozusagen die Macht auch vom Bösen da, wo das unschuldige Leben, das Baby, will umbringen.
Oder eine andere Tatsache, dass der Kaiser Augustus so eine Volkszählung anordnet. Auch da wieder Geschichte hinter der Geschichte, dass somit dann die alten prophetischen Aussagen in Erfüllung gehen, wo das der Retter geboren wird, nämlich eben in dieser unbedeutenden Stadt Bethlehem. Etwas, wo, also ich denke, keine normale schwangere Frau würde sich eine Reise so auf sich nehmen. Kein verantwortungsvoller Vater würde das seiner Frau antun. Und es ist aber passiert. Und so hat sich ganz vieles erfüllt, was in den Propheten schon lange angekündigt worden ist. Und der hat das gar nicht gewusst, dass er zum Helfer von Gott wird.
Jesus wird ja später selber bestätigen, dass es eigentlich für Gott oder für ihn oder für Gottes Reich keinen Platz hat in dieser Welt, wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Herberge, wo dann auch kein Platz für ihn war, die waren ja nur deswegen voll oder überfüllt, weil aufgrund dieser politischen Volkszählung ja die Menschen mobil damals gewesen sind. Und so war da eben kein Platz, oder man könnte vielleicht auch sagen, nicht der richtige Platz. Der war vielleicht woanders.
Beim Vorbereiten ist mir noch so das Bild plötzlich wichtig geworden, eben im Stallgrotte, also es ist dreckig gewesen, also für eine Geburt nicht ganz absolut hygienisch, nicht ein Spital mit kachelten Wänden und so, sondern von aussen irgendwo. Und stellen wir das vor, Mist im Boden, ringsherum, Spinnenhuppel und Zeug und Sachen, also einfach, und Jesus kommt im Mist von der Welt und für den Mist von der Welt, also so als Bild von Bedeutung her, nachher hat mich noch so beeindruckt.
Ja, und dass der Gott, den wir anbeten, als König von allen Königen, dass der null Berührungsängste hat. Eben mit der untersten Schublade vom Leben. Das ist für mich auch so etwas Gewaltiges, dass wir so einen Gott dürfen haben, wo Mensch wird. Eben das Wort Gottes, wo Fleisch wird, theologisch gesprochen im Johannesevangelium, dass der Gott wirklich in stinkendem Mist geboren wird. Das ist unglaublich.
Ja, eben, er ist ja sprichwörtlich auch eben im eigenen Mist zur Welt gekommen. Er ist ja in Windeln gewickelt worden. Und ich denke, in dieser Kindheitsgeschichte deutet sich ja schon viel an, was dann später im Leben und auch in der Botschaft, dass Jesus von Nazareth deutlich wird. Und dass es eben nicht einfach ist und er zu dem kleinen, geringen oder schmutzigen oder dem Ausgestoßenen sich berufen und gesandt fühlt, das sagt er da dann später auch, wenn er sagt, ich bin gekommen, um die Sünder zu berufen.
Ja, der König von allen Königen wird im Mist hineingeboren. Und gleich das, was er uns gibt, ist ja auch nicht der Mist, sondern er gibt sich selber her, also das grösste Geschenk überhaupt. Gott verschenkt sich selber. Er hat sein Wertvollste in die Welt hineingegeben, seinen eigenen Sohn. Und das ist eben auch schon vieles, was darauf hindeutet. Auf einmal die Stadt Bethlehem kommt vom Hebräischen Beth Lechem. Beth heisst Haus und Lechem Brot, also Haus des Brots. Und er wird in eine Krippe hineingelegt, also eigentlich auch etwas, wo Tiere daraus essen. Dort auch schon einfach das wie andeutet, dass er sich selber hergibt, damit wir können zu Leben kommen, damit wir das Brot vom Leben können aufnehmen.
Und mir ist noch so in den Sinn gekommen, Krippe. Mir gefällt einfach der Gedanke von Paul Gerhard, dem alten Liederdichter, wo er dichtet in seinem Lied, ich stehe an deiner Krippe hier, dass unser Herz eben so eine Krippe wird, dass wir den Heiland so empfangen können. Das finde ich immer wieder eben, wenn man, ja, man die Geschichte hört und das Lied singt, dass ich auch so eine Krippe möchte sein, die den Heiland empfängt.
Radio B.O., ihr hört das Bibelgespräch zu Weihnachten. Jetzt erzählen die Engel, die Boten von Gott, den Hirten, von dieser Geburt. Wir hören auf die Verse 8 bis 14 aus dem 2. Kapitel vom Lukas-Evangelium.
In der gleichen Gegend sind Hirten auf dem Feld gesehen, die die Nacht durch bei ihren Tieren wachgehalten haben. Da kommt ein Engel von Gott am Herz unten und ein hauer Schein von Gott leuchtet um sie herum. Sie sind natürlich stark erklüpft. Aber der Engel sagt zu ihnen, «Habt nicht Angst. Schaut, ich bringe euch einen guten Bericht, eine grosse Freude, die das ganze Volk angeht. Heute ist nämlich in der Davidstadt euer Retter auf die Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und an dem könnt ihr es merken. Ihr findet das Kindli gewickelt und in einer Krüpfe. Auf einmal sind um einen Engel um eine grosse Schare von Himmels her gewesen, die haben Gott gelobt und gesagt, er für Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden, für die Menschen, die er lieb hat.
Ab dem 8. Vers lenkt der Lukas seinen Fokus weg von der Grotte, vom Stall, auf ein ländliches Feld mit Hirten und Schaf. Und plötzlich tut sich der Himmel auf, Engel kommen ache. Was bedeutet der Blickwechsel jetzt? Weg vom Stall, weg vom Kind.
Für mich ist das so der Wechsel, oder besser gesagt, die Perspektive, wie du gesagt hast, die aufgeht, wenn der Himmel aufgeht, wenn vielleicht von aussen gesehen eben so ein Kindli, wo irgendwie in einem Stall geboren wird, es gibt aber Tausende von Kindern, die irgendwie misslichen Umständen jeden Tag bis heute auf die Welt kommen. Das ist nichts Aussergewöhnliches. Aber, dass der Himmel aufgeht und dass die Engel kommen und die ganze himmlische Realität sichtbar wird für die Menschen und sich so Himmel und Erde begegnet, das ist sicher ganz ein besonderer Moment gewesen und zeigt, was für ein kosmischer Augenblick dann gewesen ist.
Es ist ein kosmischer Augenblick und mich dünkt zugleich auch ein sehr, sehr innerlicher Augenblick. Es geht ja dann auch sehr um Emotionen, um die Furcht und dann um die Freude. Und das ist ja etwas, was in uns drinnen ist. Und da verbindet sich sozusagen der Himmel mit dem persönlichen Empfinden oder auch mit der eigenen Seele. Und es ist ein Geschehen, dass sehr viel auslöst von demjenigen, der sich im Lesen oder im Hören oder dann auch im eigenen innerlichen Mitgehen darauf einlässt.
Was mich so berührt ist, dass die Engel eben sich den Hirten zeigen, dass sich der Himmel auftut über den Hirten, die dann ganz am Rand waren vor der Gesellschaft, die ja einfach sehr in grosser Armut gelebt und eigentlich auch nicht so viel zu sagen hatten in der Gesellschaft. Und das ist der Gott, der sich da vorstellt, der Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Also es ist der erhabene, grosse Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der da den Menschen nachkommt. Und der Gott ist einfach wie so ganz anders als alles, was wir sonst in dieser Welt kennen. Er hat es nicht nötig, zu den Mächtigen zu gehen oder sich selber gross aufzuspielen oder zu beweisen. Der Gott in der Höhe zeigt sich den armen Leuten, zeigt sich den Namenslosen, den Hirten auf dem Feld. Das ist das, wo sein Wesen ist. Er ist der Gott in der Höhe und Gott in dem, dass er sich den Niedrigen offenbart, ist er eben der einzig wahre Gott, der so ganz anders ist als alle anderen Götter, die Menschen gemacht sind. Er ist der lebendige Gott. Er hat es nicht nötig, sich wie auf das Spiel einzulassen der Menschen, sondern er ist ganz frei, sich so zu zeigen, wie er will.
Und was mich auch fasziniert, du hast es angesprochen, die Angst. Also, ich muss ja abgrundtiefe Angst haben, die Hirten. Oder, da sitzt man auf dem Feld, man hütet die Schafe Tag ein, Tag aus, Nacht für Nacht. Und plötzlich passiert so etwas. Also, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Oder, der Kind muss man immer sagen im Krippenspiel, Achtung, jetzt müsst ihr dann verschrecken, wenn dann das Licht kommt, oder? Ja, für uns ist ja das nichts Spezielles. Und aber die müssen ja zu Tod verschrocken sein. Und auch das Wissen, wenn Engel einem begegnet, das kann gefährlich sein. Also, in dem Sinne, man weiss nicht, kann man bestehen vor dem, oder? Und so als Hirte auf dem Feld, die haben ja auch gewusst, sie sind niemand, die hat man nicht in die Synagogen eingeladen oder so. Und ich stelle mir vor, dass sie solche Gedanken vielleicht bewegt haben oder einfach schlicht völlig überfordert gewesen sind mit dem BOOM! Plötzlich passiert so etwas. Und dass dann aber der erste Zuspruch ist, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und das ist doch die Botschaft, die wir so dringend brauchen in unserem überrascht sie, überfordert sie von unserem Leben. Und das so, dass der Gott das zuerst sagt. Und dass nachher aus dem keine Angst hast, Konsequenz nachher das Loben, das Singen, das Anbeten, das Freuen. Und dass die Kurve, dass die immer wieder zurück in den Himmel geht und uns erhebt, das finde ich ganz etwas Cooles an dieser Weihnachtsgeschichte.
Du hast ja gesagt, wenn die Kinder das nachspielen im Krippenspiel, dann ist das eine Verhäutigung des Geschehens für die Kinder. Passiert das jetzt? Sie sind mittendrin und es ereignet sich unmittelbar im Augenblick. Und das ist ja auch so eine Zielrichtung von dem Abschnitt, wenn da steht, heute ist euch der Retter geboren. Das geschieht heute. Es geschieht jedes Jahr, wenn wir die Geschichte hören, wenn wir sie feiern, wenn wir uns in die Geschichte hineinziehen lassen. Das alles betrifft uns unmittelbar heute und nimmt uns mit hinein.
Das, was die Engel da ankündigen, ist, dass ein Retter geboren wird, Christus. Und das ist Grund zur Freude und Frieden auf Erden wird durch das verkündigt. Und das ist das, was ich denke, ist schon einfach das wie ganz Einzigartige, dass hier eben nicht irgendein Lösung angeboten wird, sondern ein Erlöser verkündet wird. Also es geht da nicht um eine Theorie oder einen Lösungsansatz für einen Frieden, irgendeine Ideologie, sondern wirklich ein Erlöser, der das kann machen kann, was wir selber nicht schaffen. Der Frieden, den wir uns alle wünschen, wo wir irgendwie merken, wir werden mit dem nicht fertig. Das braucht einen Erlöser und das können wir nicht aus uns. Und das ist das grosse Geschenk von Weihnachten, der Frieden, der verheissen wird, der uns selber nicht möglich ist, aber für Gott ist es möglich.
Radio Beo, ihr hört das Bibelgespräch. Wir kommen zu den Versen 15 bis 20. Menschen am Rand der Gesellschaft erzählen den guten Bericht weiter.
Die Engel sind wieder im Himmel verschwunden und die Hirten haben zueinander gesagt, wir wollen doch auf Bethlehem ihnen die Sache schauen, was da passiert ist und wann ist der Herr hat zu uns da. Sie haben pressiert und haben Maria und Josef gefunden und das Kind in der Krüpfe. Sie haben uns angeschaut und nachher den Dummen erzählt, was ihnen von dem Kind ist gesagt wurde. Und alle, die es gehört haben, haben sich verwundert über das, was die Hirten berichtet haben. Die Maria hat alles, was geschehen ist, im Herz behalten und gäng wieder dran umgesinnet. Die Hirten sind wieder zurück zu ihren Tieren und haben Gott gelobt und gerühmt wegen allem, was sie erlebt haben. Es war genau so gewesen, wie es der Engel gesagt hat.
Es gibt wieder einen Szenenwechsel. Der Lukas nimmt uns jetzt mit, wie die Hirten zu dem Stall, zu der Krippe gehen, sehen, was da passiert ist. Und das gesehen und die Ankündigung und all das hat sie gewaltig verändert. Sie erzählen jetzt als Erste die Geschichte weiter. Was ist das allenfalls auch für uns heute?
Für mich bedeutet es auch, dass Weihnachten in dem Sinn lebensverändernd ist und dass das eben nicht nur ein paar Feiertage sind, wo man quasi die Annehmlichkeiten der Festivitäten geniesst, sondern dass das mein komplettes Leben verändert und dass der Erlöser, wie wir es eben gesagt haben, auf die Erde gekommen ist in mein Leben und ich darf teilhaben an dem, muss das auch in meinem Leben Veränderung bewirken, dass mein Herz aufgeht, eben, dass Jesus Platz hat und dass andere Platz haben, so wie die Hirten, dass mein Blickwinkel sich verändert und dass ich auch diesen Ausgeschlossenen aus der Gesellschaft zutrauen, dass sie die Gottesbegegnung haben und dass Gott genauso mit ihnen unterwegs ist, wie mit, sag jetzt mal, denen, die vor der Welt angesehen sind.
Die Hirten bringen eine ganz große Dynamik in die Geschichte an der Stelle. Also der Abschnitt, da gibt es ja sehr viele Tunworte oder Verben. Also sie kommen, sie gehen, sie sehen, sie staunen, sie hören, sie erzählen es weiter und das werden plötzlich Akteure, also wirklich die ersten Evangelisten, hast du vorhin gesagt. Ja, stimmt, wenn man's, das sind die ersten, die die Botschaft weiter erzählen. Wie dann später bei der Auferstehung die Frauen die ersten sind, die die Botschaft weiter erzählen. Und ich höre diese Dynamik und ja, ich fühle mich da förmlich mitgerissen und motiviert.
Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann ist ja die Frage, mit was oder mit wem haben wir es da zu tun? Und da wird geredet von Gott, wer Gott ist und wie Gott ist. Und das ist ja etwas, was uns eigentlich unmöglich ist. Gott ist unsichtbar, wir sehen ihn nicht. Gott ist geheimnisvoll. Und das ist für mich so das, was ich denke, ist Botschaft für uns heute, oder eben für mich ganz persönlich. Zu Gott können wir selber nicht kommen, als Menschen. Wir können weder durch unseren Verstand oder unsere Erfahrung auf Gott schliessen, zu ihm aufsteigen, sozusagen im Himmel. Gott ist uns unverfügbar. Er ist Gott. Wenn wir Gott kennenlernen können, dann nur, wenn er sich uns zeigt, selber in seiner Freiheit. Und das macht er hier. Und zwar in Art und Weise, wo wir es nicht erwarten würden. Und wenn Menschen Gott begegnen, dann ist das etwas absolut Aussergewöhnliches. Das eben haben wir auch schon gesagt, das kann nur Angst auslösen. Ich meine, wenn man Gott begegnet. Und gleich nicht das Wunder, dass aus dieser Angst auf einmal Freude wird. Freude über dass die Schwachen erwählt sind. Freude darüber, dass ein Erlöser geboren wird, dass Frieden verheißt wird. Dass die Angst in Freude kann verwandelt werden. Das ist das Wunder, wo ich ganz fest überzeugt bin, das kann auch heute in unserem persönlichen Leben immer wieder neu passieren.
Was mir auch interessant dürfte, ist, es ist das, was sie gesehen und erlebt haben, erzählen sie weiter. nichts anderes, weder das, was sie gesehen und erlebt haben, ist eigentlich ganz einfach. Aber das hat eine Dynamik ausgelöst, die immer weitergegangen ist, bis heute.
Ja, und was auch noch im Vers 20 heisst, ja, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Also eben, erstens mal, dass die den Mut gehabt haben, das wirklich ernst zu nehmen. Sie haben sich auf den Weg gemacht und ich glaube, das ist das, wo jedes von uns selber wie muss, oder? Eben, man kann die Botschaft verkünden, man kann sie predigen, man kann sie hören, man kann sie lesen, aber auf den Weg machen und wirklich selber erfahren und aneignen, so wie es die Hirten gemacht haben, den Schritt kann man niemandem abnehmen. Und Gott lässt aber nach wie vor ein und eben sie sind zurück in ihres Leben. Also sie, das ist auch das, was wir dann, ja, ich glaube auch unseren Ausgestoßenen, wo wir begegnet. Ich kann ihnen von dem Jesus erzählen. Ich kann die Perspektive von dem Himmelreich auftun und ihnen die Liebe und Angenommensein, den übernatürlichen Frieden, all das kann man erleben und zusprechen. Aber manchmal die Umstände, die ändern sich manchmal nicht gerade einfach so. Also ich stelle mir vor, dass die Hirten am nächsten Abend wieder gefroren haben auf dem Feld. Und dass trotzdem in all dem Frieren, in dem Ausgestossensein nach wie vor als Hirt, das Angenommensein von Gott und das Wissen, er ist bei mir, er ist bei uns, er sieht uns und sein Frieden, der bleibt. Und das führt zum Lob. Also das finde ich unglaublich. Dass in all dem, könnte man sagen, wir haben es vorher vermischt gehabt. Heute würde man sagen, dem Verschissenen. Dass Gott da trotzdem ein Lob kann generieren in dem Sinn oder vorrufen, wo übernatürlich ist.
Und ich denke, es ist nicht für nichts die bekannteste Geschichte wahrscheinlich überhaupt, was es gibt. Aber die Geschichte, die Hirten dann schon haben weiterverzählt, die Geschichte wird immer wieder gelesen und gehört und das Angebot ist da für alle Menschen. Es ist jedem überlassen, was er, wie er oder sie darauf reagiert. Es ist wie, denke ich, einfach wie das Angebot von Gott, wenn wir uns fragen, ja, wo ist Gott in dieser Welt? Die Antwort, die uns die Bibel gibt, ist da ist er. Hier in dieser Krippe, in dem verletzlichen Baby, das da geboren wird, umgeben von diesen armen Leuten, von Hirten, die auf dem Feld kommen. Wir können nicht in eine andere Höhe schauen. Der Gott in der Höhe, der ist genau dort, an diesem tiefen Punkt. Und da merken wir einfach, das ist wahr. Das braucht keinen weiteren Beweis. Das ist einfach die Geschichte, die Gott hat geschrieben, die sich immer wieder bewahrheitet. Und wir können die Geschichte immer wieder hören und zu Herzen nehmen und merken, es ist wahr und es kann wahr werden in meinem Leben.
Und es ist auch ein ziemlich tolerantes Angebot, das die Geschichte uns an dieser Stelle macht. Es hat ja noch andere Möglichkeiten zum Reagieren, von denen der Abschnitt selbst erzählt. Also da ist Maria, die Mutter Jesu, die bewahrt die Worte und erwägt sie in ihrem Herzen. Das ist eine andere Weise, damit umzugehen, mit dem, was da geschehen ist. Und es tauchen auch die alle, die es hören und wahrnehmen, die staunen über das. Also vielleicht wäre das ja der mindeste Wunsch, dass die Menschen wenigstens darüber staunen, über das, was an Weihnachten geschehen ist.
Wenn ich vielleicht da gerade anknüpfen und so ein bisschen, aber ich denke, wo Jesus Christus so auf die Welt kam, hat sich sehr vieles verändert. Sichtbar, unsichtbar, was auch immer so. Was verändert sich heute von dieser Weihnachtsgeschichte?
Was ich unseren Kindern immer wieder sage, sie müssen jetzt in der Schule lernen, Jahreszahlen schreiben und da ihre Geschichte und so weiter. Wann ist was passiert? Und dann muss man immer, oder besser gesagt, unsere Jüngste, die hat jetzt gecheckt, dass es ein Vor-Christus und ein Nach-Christus gibt. Und das ist für sie sehr, also ist noch so schwierig als Kind, das einzuordnen, oder? Dass es einen Nullpunkt gibt, wo man vorher zählt und rückwärts zählt und wo sich die ganze Welt daran orientiert. Und dann nachher unseren Kindern sagen, hey, jetzt überleg dir mal, was das bedeutet. Dass die ganze Welt, egal ob die jetzt Predigt gehen, so wie wir, ob sie zur Sonntagsschule gegangen sind oder nicht, das ist alles egal, aber alle zählen nach dem. Also der Nullpunkt, der Wendepunkt, auch ihre Geschichte, bis heute und jetzt ist die Geburt von Jesus Christus. Und das finde ich extrem gewaltig. Nur schon, dass das bis heute geblieben ist.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist ja, was hat, also da, dann zumal hat Weihnachten viel verändert und was verändert Weihnachten heute? Und da können wir jetzt zuerst einfach mal einen kritischen Blick werfen und sagen, ja, da ist vieles, wo einfach ja, darum geht, dass man Sachen kauft, Materielles und Leute, die gestresst sind und so weiter. Aber abgesehen von dem würde ich sagen, es ist nicht zu übersehen, die, ja, die Kraft, die wo einfach auch ist, wenn Leute sich auf die Geschichte besinnen, wenn die Leute das feiern und zusammenkommen. Auch ganz praktisch, ich weiss von Hilfswerken für verschiedene Gebiete, die sagen, dass im Monat Dezember nehmen sie gleich viel ein wie allen anderen Monaten vom Jahr sonst zusammen. Und ja, einfach es gibt ganz viele Geschichten von Menschen, die gerade an Weihnachten haben, einander die Hand gereicht, sei es im Krieg oder sonst in anderen Situationen, wo ich denke, dass es nicht zu übersehen ist, was Weihnachten, was die Botschaft einfach auch noch heute bewirken kann in unseren ganz konkreten Lebensrealitäten.
Die frühere Bischöfin der evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, hat mal von einem Begebenheit erzählt, eben auch rund um Weihnachten, und sie wollte das Weihnachtsevangelium vorlesen und ein Junge meint dann so beim Zuhören, na, die Geschichte, die kennt er schon. Und ja, da sagt sie eben, ja, die Geschichte kennst du und du hörst sie jetzt wieder und vielleicht nächstes Jahr auch noch einmal, aber du hörst sie jedes Mal anders. Und dahinter steht ja der Gedanke, dass wir uns verändern durch die Geschichten, die wir erzählen, und auch durch solche zentralen Geschichten. Wir erfahren etwas über unser Leben mit Gott und die Möglichkeiten, die dieses Leben mit Gott enthält.
Was ist dir wichtig geworden in der Weihnachtsgeschichte, jetzt mit dem Beschäftigen, mit dem Text, dem drüber reden und nachher denken? Was bedeutet dir die Weihnachtsgeschichte?
Also was für mich ganz extrem ist, wenn man sich quasi als Berufschrist ja mit dieser Geschichte muss beschäftigen, kann ja nicht an Weihnachten etwas anderes predigen, wieder von Weihnachten logischerweise. Aber was ich so unglaublich berührend und so liebevoll von Gott finde, ist, dass, auch wenn man es ja jetzt wirklich x Jahre macht, dass immer wieder wie etwas Neues, eine neue Facette, so wie du vorher gesagt hast, Matthias, dass das mein Herz neu berührt. Und irgendwie das Jahr, jetzt mit dem Auftakt vom Bibelgespräch Weihnachten, dachte, das ist so unglaublich, die Freude, die in dieser Botschaft drin ist. Das ist so der Aspekt, der mir das Jahr ganz neu gross geworden ist. Eben, wenn ich Nachrichten höre, Zeitung lese, ja, wir sind ja bei diesen Zuständen, die da die Evangelien auch beschreiben, Krieg, Hunger, vertriebene Leute, die kein Zuhause haben, Krise nach Krise nach Krise. Und in dieser Krise wird eben der Heiland geboren, der König von allen Königen, und er löst Freude aus. Und die Freude, die eben grösser und weiter ist, wieder unsere Vernunft und unsere allein physischen Zustände auf Erden, die möchte ich behalten für mich. Und ich möchte auch die weiter verkünden und mich an dem freuen, dass Freude da ist.
Weihnachten bedeutet für mich nichts Angst, was hier die Engel verkünden, nämlich einen guten Bericht. Und eben, in unserer Welt gibt es so viele schlechte Nachrichten. Und ich meine, die Bibel ist ja nicht realitätsfern. Aber wie es am Anfang auch hatte, ist nicht ein Märchen. Wenn man die Bibel liest, da sieht man alles von eben ganz schwierigen Geschichten, schlimmen Geschichten bis hin zu ganz schönen. Also da wird nichts beschönigt. Es geht nicht um das. Aber dass es da wirklich einen guten Bericht gibt und dass der, der alles erschaffen hat, der Schöpfer von Himmel und Erde, dass der uns begegnen kann und dass der einen guten Bericht für uns parat hat, das ist für mich auch eben Grund für die grosse Freude.
Was mir in dem Abschnitt, das ganze zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums jetzt aufgefallen ist, das ist eigentlich nichts besonders Weltbewegendes. Es ist einfach die Tatsache, dieses zweite Kapitel mal insgesamt wahrgenommen zu haben. Es ist ja in unseren Weihnachtsgottesdiensten also in den katholischen Gottesdiensten auf zwei Weihnachtsgottesdienste verteilt. Man liest die Rahmenerzählung mit dem Kaiser Augustus und die Verkündigung der Engel an die Hirten in der Christmette. Und wie es dann mit den Hirten weitergeht, das ist dann die Messe am Morgen, am 25., die sogenannte Hirtenmesse. Jetzt könnte man da wie nach einer symbolischen Bedeutung dieser Verteilung darüber nachdenken, aber mich dünkte, wenn es sowas gibt, dann hieße das ja, es lässt sich eben nicht auf einmal alles erzählen und alles nacherleben. Wir müssen irgendwie dranbleiben.
Mir ist so wichtig geworden, jetzt beim Befassen mit der Weihnachtsgeschichte wieder, also so auf der einen Seite einbettet ins Weltgeschehen, aber etwas ganz Alltägliches, Normales, Kleines, wo etwas Grosses wird und wo sehr viel verändert. Und ich denke, das ist in unserem Leben wahrscheinlich zunehmend wichtig, dass wir auch das Kleine sehen, nicht nur die grossen Sachen, die uns überrollen mit all dem Negativen in dieser Welt oder so, sondern plötzlich da sehen, wo ein Mensch Hoffnung bekommen hat für irgendetwas, da, wo ein Mensch etwas gesehen hat, eine Lösung gesehen hat, einen Weg gesehen hat in seinem Leben. Ich denke, Weihnachten ist etwas Überraschendes, etwas Neues. Man sieht ja, wenn irgendjemand etwas ganz Positives erlebt, jetzt hast du Weihnachten gehabt. Und wenn es dann noch höher geht, jetzt hast du Weihnachten und Ostern zusammen gehabt. Und das tue ich mir, ja, Weihnachten ist etwas Überraschendes, etwas Positives, etwas, was mit Freude zu tun hat, Hoffnung schenkt. Das ist das Kirchenfester auf Radio B.O. mit dem Bibelgespräch «Ein Kind verändert die Welt». An diesem Bibelgespräch haben mitgemacht Judith Dummermuth, der Tim Henni, der Matthias Neufeld und ich, Andreas Zimmermann. Nächsten Sonntag, am 4. Advent, hört ihr am 9. Uhr den Gottesdienst auf Radio B.O. aus der Pfarrei St. Maria in Thun. Predigt hat der Priester Osioma. Und der ist dann gerade Weihnachten. Am Heiligen Abend, am 24. Dezember, gibt es ein Festprogramm vom Abend um 8. bis um 12. Am 10. am Abend hört ihr der Gottesdienst aus der Kirche Gsteigwiller mit dem Pfarrer Peter Hildbrand. Das festliche Rahmenprogramm mit einem Jahresrückblick wird gestaltet von der Monika Hildbrand und dem Tobias Kilchör. Und dann, am Weihnachtssonntag, am 25. Dezember, gibt es auf Radio B.O. von morgen um 9 Uhr bis um 12 Uhr ein Festprogramm. Um 9:30 wird der Weihnachtsgottesdienst direkt übertragen aus der Stadtkirche zu Thun. Predigt hat Pfarrerin Rebecca Grock. Übrigens, diese Sendung oder ältere Kirchenfester kann man nachhören auf der Homepage kibio.ch, kibio.ch und auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Da findet ihr die auch alle Gottesdienste und die Kirchenstübeln. Am Mikrofon verabschiedet sich der Andreas Zimmermann. Danke fürs Zuhören und euch allen noch einen schönen Abend und eine gesegnete Weihnachtszeit. Behüt dich Gott.